Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Football Chaos. Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute wieder ohne Nils, der immer noch mit Abi zu tun hat, aber dafür, man kann ihn eigentlich schon Regionalliga Bayern-Legende nennen. Rekordspieler sogar in der Regionalliga, zu Hause in Buchbach, aber wer es ist, er stellt sich am besten gleich mal selber vor. Hi Alex.
Servus zusammen, ja, ich bin der Petrovic Alexandro, bin 34 Jahre alt noch und bin aktuell spielender Co-Trainer und Kapitän beim TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern.
Ja, perfekt, dann fangen wir gleich mal so an. Wie ist es als spielender Co-Trainer, also gleich zwei Ämter gleichzeitig zu vollziehen?
Ja, für mich hat sich nicht sonderlich viel geändert, da ich ja auch vorher schon der verlängerte Arm der Trainer war. Was sich natürlich schon geändert hat, dass ich jetzt gewisse Trainingsübungen leiten muss und den Jungs Anweisungen geben muss, was mir am Anfang etwas ungewohnt war, aber ich glaube, da bin ich relativ gut reingekommen und werde mich da auch in dem Aspekt steigern.
Ja klar, also die Übung macht ja den Meister bekanntlich. Nils und ich sind ja zwar nur Jugendtrainer im Dorfverein bei uns, aber wir haben uns ja auch selber erstmal reinarbeiten müssen in die Tätigkeit.
Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, das Ungewohnte ist halt, dass jetzt, ich bin ja noch aktiv und mache ja selber auf dem Platz Fehler und muss aber nebenbei den Jungs mitgeben oder sagen, was sie falsch machen. Das ist nicht so einfach, aber das kriegen wir schon hin.
Ja, auf jeden Fall. Und ist es auch für dich als Co-Trainer ein wenig schwierig, auf dem Feld beim Schiedsrichter ruhig zu bleiben? Oder denkst du dir manchmal, jetzt muss ich mich zusammenreißen, weil ich erstens Kapitän bin und zweitens ja Trainer bin? Oder wie läuft das dann ab mit den Schiedsrichtern und dir?
Ja, ich glaube, ich bin nicht immer der beste Freund der Schiedsrichter. Habe schon sehr, sehr viele Karten wegen Meckern gekriegt. Aber man muss ja dazu sagen, dieses Meckern mit den Schiedsrichtern nutzt man ja auch oft als Spieler aus taktischen Gründen. Also ohne da jetzt genauer einzugehen, kann ich ja im Spiel beeinflussen als Captain. Und oft nutzt man es auch dafür.
Also meckern aus taktischen Gründen. Also wenn ich meckere, dann habe ich einen Grund zu meckern, aber nicht wegen taktischen Gründen.
Ja, es ist doch ein bisschen Psychologie dabei, indem ich sage, das Momentum im Spiel ist vielleicht gegen uns, der Gegner drückt und drückt und oder die Mannschaft von uns ist einfach emotional nicht da, nicht lautstark, dann provoziere ich den Schiedsrichter oder bringe ihn gegen mich auf, indem ich dann und kassiere die gelbe Karte und somit habe ich aber beim Heimspiel die Zuschauer wieder hinter mir und meine Jungs wachen vielleicht dadurch auf. Also man kann es durchaus als taktisches Instrument nutzen.
Ja klar, auf jeden Fall. Und ich meine, in der Regionalliga sind ja leider Gottes nicht so viele Zuschauer da und dann sind natürlich dann die Wortlaute und Emotionen dann auch noch besser für die Zuschauer zu verstehen. Und natürlich, dann hast du ja recht, dass die Zuschauer dann hinter dir sind und euch dann noch mehr nach vorne peitschen.
Ja, wie gesagt, bei uns ist der Schnitt dann doch ziemlich gut. Ich weiß es jetzt nicht genau, also ziemlich gut, aber besser als woanders. Ich glaube, wir haben im Schnitt 800 Leute, sowas. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, und wenn dann Schiri was gegen mich pfeift, dann kann ich das schon ganz gut so leiten, dass der Schiri kein angenehmes Spiel mehr hat.
Ja, wir waren vor ein paar Monaten bei Nürnberg 2 gegen Wackerburghausen, weil am Anfang unserer Podcast-Reise hatten wir ein Gespräch mit einem Wackerburghausen-Kapitän, den kennst du ja, glaube ich, auch, den Christoph Schulz. Ja. Und den aktuellen Keeper von Nürnberg, Jan Reichert, und da waren wir auch beim Spiel und da waren die Wackerburghausen-Fans, haben dafür gesorgt, dass der Schiedsrichter ganz schnell nach dem Spiel abgehauen ist.
Ja, wie gesagt, man kann sowohl als Zuschauer, aber vor allem als, sag ich mal, so eine wichtige Figur in der Mannschaft schon ein Spiel beeinflussen. Also das ist auf jeden Fall möglich.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und jetzt fangen wir mal an, wenn über die Aktualität zu reden. Und zwar, ihr seid ja jetzt in der Winterpause noch, habt nächste Woche dann Liga-Auftakt. Was ist im Trainingslager geplant? Weil im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass ihr jetzt ins Trainingslager startet. Was habt ihr geplant und was sind die Ziele für die restliche Rückrunde?
Ja gut, um auf die Ziele mal einzugehen, gibt es nur ein Ziel, und zwar der Klassenerhalt. Und dem ordnen wir einfach alles unter. Wir können die Tabelle lesen, wir haben ein Spiel mehr als die Gegner, teilweise zwei. Somit befinden wir uns definitiv in der Rolle des Jägers, weil wenn man davon ausgeht, dass die Gegner die Spiele gewinnen, sind sie vor uns. Aber wir nehmen die Rolle an und werden das Bestmögliche daraus machen. Bezüglich im Trainingslager, ja natürlich, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, werden wir da auf taktische Sachen mehr eingehen. Die ersten Wochen haben wir natürlich die körperliche Basis gelegt, sind damit auch sehr zufrieden, und da jetzt im Trainingslager wirklich geht's an die taktischen Feinheiten, damit wir da auch bestmöglich Burghausen erwarten können.
Auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mir gerade die Tabelle auch aufgerufen. Das Jahr ist es ja richtig hardcore in der Regionalliga mit 4 direkten Absteigern, wenn mich die Tabelle nicht anlügt, ja, und 2 Relegationsspielen.
Richtig.
Weißt du, warum die Liga das auf einmal so gemacht hat? Weil früher waren doch nur 3 Absteiger plus Relegation und jetzt auf einmal sind es 4 Absteiger und 2 Relegationsplätze.
Ja, das hat immer ganz, also denke ich mal, damit zu tun, Bayreuth ist ja aufgestiegen. Dadurch haben wir nur einen Aufsteiger aus unserer Liga. Haben aber aus Bayern Liga Süd und Nord 2 Aufsteiger. Heißt, somit sind schon mal mehr Mannschaften. Und es ist immer abhängig. Wir wissen jetzt noch nicht, ob Bayreuth in der Liga oben bleibt, ob sie nicht bleiben. Was auch auf uns Auswirkungen haben kann, ist, ob Nürnberg 1 aus der zweiten Liga absteigt, weil dann muss Nürnberg 2 aus unserer Liga absteigen. Das sind alles so Sachen, die man da beachten muss. Deswegen ändert sich das eigentlich von Jahr zu Jahr.
Ja, klar. Okay, bevor wir weiterreden. Jetzt hoffen wir mal, dass der Club einfach in der zweiten Liga bleibt, weil sonst kann ich den Club nicht mehr schauen.
Ja, was soll ich dir sagen? Ich bin grundsätzlich immer für die bayerischen Vereine, ganz klar. Primär München und dann Bayern und Dynamo Dresden. So, glaube ich, kommen wir später noch dazu.
Ja.
Aber aus TSV Buchbach-Sicht und aus Sicht der abstiegsbedrohten Regionalligisten in Bayern ist man vielleicht dann doch irgendwo dafür, dass sie die zweite Liga vielleicht nicht halten können. Aber wie gesagt, wir verlassen uns da nicht drauf, wir schauen auf uns und versuchen es aus eigener Kraft zu schaffen natürlich.
Ja klar, auf jeden Fall. Und dann kann ich ja gleich die Frage stellen, was hältst du eigentlich davon, dass die Zweitvertretungen in der Regionalliga mitspielen? Weil ich habe jetzt auch mit anderen schon gesprochen, wie zum Beispiel Daniel Zillner von Schalding. Der hat meint, ihm wäre es lieber, wenn es so wie in England wäre und die ganzen Zweitvertretungen aus der Regionalliga verschwinden und eine eigene Liga spielen.
Also grundsätzlich glaube ich, dass die zweiten Mannschaften, um ihr Talent besser oder sagen wir es mal so, um ihr Potenzial besser ausschöpfen zu können, in die dritte Liga gehören. Warum? Klar ist es von der Leistung her anspruchsvoller, ist auch teurer, muss man auch mal sagen, für die ganzen zweiten Mannschaften und die Vereine wird es teurer. Aber ich glaube, wenn du in Dresden vor 30.000 spielst oder wie wir damals mit Dynamo in Berlin gegen Union oder in Düsseldorf, glaube ich, dann wächst man viel mehr in diese Rolle rein, was einen in der zweiten oder ersten Liga erwartet. Grundsätzlich bin ich aber schon auch der Meinung, dass die Profivereine für die Zweitvertretungen vielleicht eine eigene Liga bräuchten.
Ja klar, aber ich meine, ich habe mich zum Beispiel auch mit Lukas Ramser unterhalten, ehemals Schweinfurt, jetzt spielt er ja in der Regionalliga Südwest bei Balingen. Und der meint, er findet es geil, dass die U23-Mannschaften eben bis in die Regionalliga hoch dürfen und sogar in die dritte Liga, damit die gegen volle Herren spielen und nicht nur, sag mal, eine U23-Liga haben.
Ja, also das ist dann die Kehrseite der Medaille. Ich sehe das schon aus beiden Perspektiven. Und das ist natürlich der positive Aspekt, weil, wie gesagt, wir haben mit Dynamo damals gegen Bayern 2 gespielt und die sind die haben zu Hause, keine Ahnung, wenn sie mal gegen Haching oder so gespielt haben, dann haben sie 5.000 Zuschauer gehabt oder so, wenn überhaupt, und dann kommen sie nach Dresden und da warten 30.000 auf sie, und das ist, glaube ich, schon was anderes. Also es hat schon beides Vor- und Nachteile.
Auf jeden Fall.
Das ist, glaube ich, eine tiefere Analyse.
Ja klar, auf jeden Fall. Aber dafür sind wir, glaube ich, beide nicht. Also ich nicht gemacht, weil ich bin ja auch nur Amateurfußballer und habe mich noch nie damit so richtig auseinandergesetzt. Und du hast ja dein Buch, also als Spieler und als Co-Trainer auch andere Tätigkeiten.
Ja, wie gesagt, ich glaube, da benötigt es auch einfach Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Und ja, wie du sagst, ich glaube, dafür sind wir aktuell nicht die zwei Richtigen.
Ja gut, dann jetzt zum Rückrundenauftakt, was nächste Woche ja startet, wie du schon gesagt hast, gegen Wacker Burghausen daheim. Dann habt ihr die Bayern, dein Ex-Verein, wo wir danach noch dazu kommen, auswärts. Und dann daheim die Westvorstadt aus Fürth. Also habt ihr eigentlich jetzt schon ein richtig hartes Auftaktprogramm für die Runde?
Ja, auf jeden Fall. Zunächst muss man sagen, es gibt für uns keine einfachen Spiele. Also jedes Spiel wird hart, jetzt auch wenn wir gegen direkte Konkurrenten spielen, wird es ja auch knüppelhart. Also es gibt keine einfachen Spiele. Ich persönlich freue mich auf die Rückrunde. Gerade mit diesem Auftakt natürlich, Burghausen ist ein Derby für uns. Und Bayern im Münchner Grünwalder, wo ich groß geworden bin, das sind schon zwei sehr attraktive Spiele gleich am Anfang.
Auf jeden Fall. Und die zwei sind ja ziemlich weit oben in der Tabelle, aber mit Greuther Fürth und dann das Nachholspiel in Heimstetten sind ja direkte Konkurrenten gegen den Abstieg. Da könnte man doch was hoffen, oder? Dass ihr die Punkte da holt.
Ja, also planen kann man ja nichts. Hoffen natürlich. Wir werden da alles in die Waagschale legen und wir sind uns auch bewusst, dass das natürlich sehr entscheidende Spiele sind. Also da brauchen wir nicht reden, dass man da den Druck von den Jungs nehmen möchte, ist klar. Aber sie sind sich auch bewusst, dass es entscheidende Spiele sind. Also, und ja, wie gesagt, für uns, wir haben jetzt 14 Endspiele. Also da gibt es kein Wichtigeres oder weniger Wichtigeres, sondern 14 Finals.
Ja, klar, auf jeden Fall. Dann drücken wir jetzt mal von Nürnberg aus euch die Daumen, dass ihr dann nächstes Jahr auf jeden Fall auch nochmal in der Regionalliga seid, weil wir schauen echt gerne Regionalliga, wenn es zeitlich bei uns klappt. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr nächste Saison auch wieder nach Nürnberg kommt.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe es auch, zumal ich zum Firlo einen ganz guten Draht habe.
Ja klar, mit deiner Vergangenheit aus Dresden, wo wir dann im Laufe des Gesprächs da noch hinkommen.
Jawohl.
Gut, dann starten wir mal den Rundflug. Du bist ja 91 aus der ehemaligen Jugoslawien, also gekommen, und hast dann 94 mit dem Fußballspielen angefangen. Wie hat es eigentlich angefangen, deine ganze Fußballgeschichte?
Ja, es ist schon familiär verankert. Mein Onkel war Fußballer, der war Zweitliga-Profi in Jugoslawien damals. Mein Vater hat Fußball gespielt, mein anderer Onkel ist Torwart gewesen. Und mir wurde es praktisch in die Wiege gelegt. Laut meiner Mom habe ich den ersten Schritt mit dem Ball gemacht und so hat sich das eine zum anderen ergeben. Also das war einfach in meinem Gen, im Blut.
Ja, das glaube ich. Also so fängt es eigentlich bei den meisten, glaube ich, an, wo jetzt Profifußballer sind.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, da bin ich nicht kein Einzelfall, sondern da gibt's etliche, die natürlich so anfangen.
Ja klar, du hast dann 94 angefangen beim SV Stadtwerke München. Also das ist ja schon mal ein cooler Name. Wie bist du zu dem Verein gekommen und ja, hast du dann von Anfang an schon Sechser beziehungsweise Innenverteidiger gespielt oder bist du erstmal im Kleinfeld natürlich offensiver gewesen? Also erzähl mal.
Also ich bin zum Verein gekommen, weil unsere zwei Nachbarn, also Söhne, unsere Nachbarn hatten zwei Söhne, so rum. Und die haben dort schon gespielt, waren deutlich älter als ich. Ich habe zu Hause alles zertrümmert mit dem Ball. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, das ist jetzt nicht mehr tragbar, nimmst den mal mit. Und ich habe dann teilweise mit 3 Jahre Älteren gespielt oder 2 Jahre Älteren. Und ja, ich habe eigentlich, mir war das Wichtigste, dass ich den Ball hinterherlaufe. Meine Mutter erzählt heute noch, dass ich einfach mal ins Außen mit dem Ball gelaufen bin. Weil das mir früher natürlich nicht so bewusst war, dass es da Auslinien und sowas gibt. Aber so hat sich das eine zum anderen ergeben und positionell in der Jugend spielst du ja nahezu alles. Also wir haben ja damals, ich weiß gar nicht, ob das heute noch der Fall ist, auf Kleinfeld gespielt. Also 5 Feldspieler und Torwart und da liegt ja alles ziemlich eng beieinander und dann spielst du wirklich alles.
Ja klar, ist heutzutage auch noch, als meine Freundin macht die U8 bei uns im Dorf, das sind 6+1, also 6 Feldspieler, 1 Torwart, ich mache die U12, U11, das sind auch 6 Feldspieler, zu Kleinfeld gibt es immer noch.
Ja, perfekt.
Aber nur, dass es ab der U7 jetzt ja diese Foninho gibt, wo du auf 4 Tore spielst, 3 gegen 3, ohne Torwart, ohne irgendwelche Regeln, du musst einfach nur in der Schusslinie das Tor treffen.
Okay, ja, wie gesagt, zu diesen Sachen, wir wundern uns ja, warum wir vielleicht keine Instinktfußballer mehr haben. Beim DFB hört man das ja immer öfters und dazu habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht und das fängt, glaube ich, schon ganz unten an, also bei den Knirpsen.
Ja, klar, auf jeden Fall, aber ich meine, wo ich noch erknirpst war und Fußball gespielt habe, haben wir auch in der U7 6+1 gespielt und da hat man halt jedes zweite Wochenende 6er-Turnier gehabt und bei Foninho spielst du 1,5 Stunden, 6 Runden, 10 Minuten und dann bist du fertig und gehst einfach wieder.
Okay, das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich habe mich da jetzt wenig informiert bezüglich den Jugendregeln und Richtlinien, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Jungs ganz, ganz viel den Ball am Fuß haben. Also, dass viele Erfolgserlebnisse mit vielen Toren, auf welche Art und Weise das man jetzt umsetzt, wie gesagt, sei dahingestellt, da habe ich jetzt auch nicht kein Konzept entwickelt oder so, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Jungs ganz, ganz viel den Ball am Fuß haben. Also, das ist das Entscheidende.
Ja, klar, auf jeden Fall. Man merkt es ja jetzt zum Beispiel, bevor man wieder auf deine Karriere zukommt, bei meiner Freundin in ihrer U8, das sind ganz viele, 26 Kinder, aber durch diese Foninho haben die sich alle so weiterentwickelt, dass wir jetzt in der ersten U8-Saison gegen teilweise 2 Jahre ältere gespielt haben, weil wir nur eine Mannschaft gemeldet haben, aber die fußballerisch schon so weit waren, dass wir 4. von 7 Mannschaften geworden sind.
Ja, also wie gesagt, da bin ich felsenfest davon überzeugt, aus 2 Aspekten, also A, die Jungs müssen den Ball am Fuß haben, um sich zu entwickeln, um dieses Gefühl für Fußball zu entwickeln. Und zweitens, sie müssen so viel, also auch von der Zeit her so viel kicken wie möglich. Bei mir war es so, ich bin nach dem Training bei Bayern früher in der Jugend noch bei uns auf den Bolzplatz gegangen, weil da meine ganzen Jungs waren und habe da nochmal bis 10 gezockt. Also und ich glaube, das gibt's halt heute nicht mehr aufgrund sozialer Netzwerke, PlayStation etc.
Ja, richtig. Ich merke es ja jetzt schon bei meinen Kids. Also die sind alle 10, 11. Wir haben da Ausflüge zu den Damen vom Club gemacht oder Karten gewonnen für Kräuter Fürth gegen Sandhausen. Und statt dass sie sich wie früher miteinander unterhalten während der Fahrt, nein, jeder war am Smartphone gehangen.
Ja, genau. Ich meine, es ist ja auch irgendwo normal, glaube ich. Das ist mit der Zeit, was heißt normal, aber man passt sich ja an, wenn jetzt 10 Jungs ein iPhone haben und du als Elfter nicht, dann bist du ja ein Außenseiter, also brauchst du ja auch eins.
Ja, freilich, aber ich meine, ich bin jetzt 93er Jahrgang, ich bin vor ein paar Wochen 30 geworden, aber wenn ich meine Jugend anschaue, ich war, wie du schon sagst, draußen, hab gebolzt mit meinen Kumpels und dann bin ich abends, wenn die Laterne angegangen ist, bin ich heim.
Ja, wie gesagt, also genau so war es bei mir auch und ich glaube, das ist halt der springende Punkt oder der große Unterschied zu früher. Ich würde auch meine Jugend gegen die heutige nicht eintauschen wollen, sage ich auch immer wieder. Ja, wir waren halt nonstop draußen. Meine Mutter hat mich nicht mal mehr gesucht, weil sie wusste, wo ich bin. Also
ja, sowas bei mir auch.
Ja, Gott sei Dank war es so. Also wie gesagt, ich möchte meine Jugend gegen die heutige, gegen die Jugend der heutigen Kids nicht eintauschen wollen.
Ja klar, ich auf jeden Fall auch nicht. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie es in den nächsten Jahren weiterläuft. Mit der Jugend, ob die dann komplett aufhören mit dem Sport oder rauszugehen und komplett nur noch alles online und virtuell machen oder ob es dann irgendwann mal wieder einen Schlag gibt und es so ist wie früher?
Glaube ich nicht, weil aus dem einfachen Grund, die Technologie entwickelt sich ja immer weiter. Und ich glaube, das mit Corona und Homeschooling hat es jetzt auch nicht gerade gefördert, weil man gesehen hat, was alles möglich ist, einfach auf dem Laptop per Handy oder sonst wie iPad zu erledigen.
Also, ja, klar, auf jeden Fall.
Naja, können wir nicht beeinflussen, leider.
Ja, klar. Naja, dann schauen wir aber weiter. Du hast nur 2 Jahre bei den Stadtwerken gespielt und bist dann zum großen FC Bayern, sage ich mal, gewechselt. Wie kam der Kontakt zustande und wie bist du zu den Bayern? Weil es gibt ja in München noch einen Verein, der wo Tradition hat.
Ja, also es war so, wir haben mit Stadtwerke München immer so Merkur-Cup gespielt. Das war die E1-Jugend. Ich weiß nicht, was das ist. U8, U9? Ich weiß es gar nicht mehr.
E1 ist U11.
U11, ja, genau. Und da gab es Merkur Cup, der war münchenweit. Und ich habe da bei 2 Jahren Älteren gespielt. Und da war der Herr Pienta, der ist heute noch, glaube ich, Scout bei Bayern. Und der hat mich da gesehen und hat mich zum Probetraining eingeladen. Und so, weil er gemerkt hat, ich war der Kleinste, der Schmächtigste, hat sich ein bisschen erkundigt. Und so ist es dann zustande gekommen. Dann war ich im Probetraining und habe anscheinend überzeugt.
Okay, und wie war da für dich dann die Umstellung, also jetzt allein vom Umfeld? Erst, so, sag ich mal, in einem kleineren Stadtverein und dann zum großen FC Bayern. Wie bist du aufgenommen worden von deinen Mitspielern? Und wie hast du dich da eingelebt erstmal in München an der Anfangszeit?
Ja, es war eigentlich nicht anders als woanders auch, weil wir waren Knirpse. Ich glaube, ich realisiere jetzt erst oder in den letzten Jahren erst, bei was für einem Verein ich in der Jugend war. Das hast du ja mit 8 nicht auf dem Schirm. Also, da, mein Gott, ich bin zum Training gegangen, ich wusste schon, ich spiele bei Bayern München und alles super, aber man war sich nicht bewusst, dass man wirklich bei dem, also wahrscheinlich den einer der drei größten Vereine der Welt, dass man da gelandet ist. Somit war es für mich eigentlich am Anfang so, ja, Normalität, ich gehe halt ins Training und gehe dann wieder nach Hause. So.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und wenn man sich so deine Weggefährten anschaut bei den Bayern früher, mit Mats Hummels und so weiter, hast du ja echt welche dabei gehabt, wo jetzt halt bei Dortmund spielen.
Ja, man muss ja sagen, dass der Mats bis zur A-Jugend Innenverteidiger war. Also Stürmer, Entschuldige. Der war bis zur A-Jugend Mittelstürmer. Und dann hat der Hermann Gerland gesagt, Hummels, wenn du Profi werden willst, musst du Innenverteidiger spielen. Und so hat sich das dann ergeben, dass der Martin der A-Jugend Innenverteidiger war.
Okay, ja, da ich über deine Bayern-Jugendzeit nicht so viel im Netz finde, kannst du ja einen kleinen Monolog halten, wenn du möchtest, mal einfach erzählen, wie die Jahre in der Jugend bei den Bayern waren. Und auch mit Mats Hummels und deinen ganzen Mitspielern.
Ja, war, wie gesagt, jetzt rückblickend betrachtet, war das eine unfassbar geile Zeit, wenn man bedenkt. Das war mir ja wirklich, mir war ja nicht bewusst, wie groß der FC Bayern auch im Ausland ist. Und deutschlandweit habe ich das ja auch erst gemerkt, als wir auf den Turnieren waren, ob wir nach Berlin geflogen sind oder nach Hamburg zu irgendwelchen Jugendturnieren. Da hat man auch, muss man ja ehrlich sagen, den Hass gegenüber dem FC Bayern gemerkt. Wir waren da 13, 14 Jahre alt und du hast von den Zuschauern das echt gemerkt. Ja, am meisten ist mir hängen geblieben eigentlich, klar, auch gewisse Spiele, Titel, die wir gewonnen haben, Finalendspiele um die deutsche Meisterschaft, aber auch die geilen Turniere, die wir auf denen wir waren, in Paris, in Dublin, Madrid, Barcelona, und da merkt man eigentlich erst, wie groß der FC Bayern ist, wenn zu 100 Jahre Real Madrid nur 4 Vereine eingeladen sind, also in der Jugend schon, und da war der FC Bayern dabei, und das waren schon ganz coole Erlebnisse, die ich im Kopf habe.
Ja, klar, glaube ich dir auf jeden Fall. Und was heißt verhasst halt, ne? Also ich kann zum Beispiel, ist nur ein Beispiel aus meinem eigenen Haus, ich kann den FC Bayern nicht hassen, weil ich eher Nürnberg-Fan bin und meine Freundin, warum auch immer, zum Bayern-Fan geworden ist. Also sowas wie Hass kann ich leider nicht leben.
Nee, aber man merkt schon, dass der FC Bayern zum Beispiel, an eine Szene kann ich mich unfassbar gut erinnern. Wir waren auf einem Turnier in Brandenburg. Und das war ein Hallenturnier. Und jede Mannschaft wurde einzeln vorgestellt. So, und die Halle war voll. Das waren 6.000 Leute oder so, weil es ein hochbesetztes Turnier war mit allen Bundesligamannschaften. Ich glaube, da waren Juve noch da, etliche Vereine. So, und jeder Verein wurde vorgestellt und der Captain hat so ein Schild getragen mit dem Namen des Vereins. Und jeder wurde mit Applaus erwartet und super, VfB Stuttgart, Dortmund, ey, super. Und dann kam, und hier kommt die U13, U14 des FC Bayern München. Und ich war Captain und habe das Schild dann so getragen und bin vorgegangen, und dann hat die ganze Halle hat gepfiffen. Und dann hast du dir schon gedacht, okay, also Bayern ist jetzt nicht so gern gesehen anscheinend hier im Norden.
Ja, schon klar, aber bei 13-, 14-Jährigen, da lange ich mir im Kopf, weil was können 13-, 14-Jährige dafür, wenn vielleicht dann die Profiabteilung nicht so gern gesehen wird? Wart ja trotzdem noch Kinder halt.
Ja, klar, also pädagogisch war das natürlich wahrscheinlich nicht so so sinnvoll, aber ich habe jetzt da auch keine Schäden davon getragen. Es war einfach ein prägendes Erlebnis, das muss ich schon sagen. Das ist mir schon ein bisschen im Kopf hingeblieben.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, sowas vergisst man nie wieder, wenn man als Kind in die Halle geht, eigentlich nur Bock hat, Fußball zu spielen und sich mit den Besten in dem Jahrgang zu messen und dann ausgepfiffen zu werden bei jeder Aktion oder bei allgemein, wenn die Mannschaft am Platz steht. Das vergisst man, glaube ich, nie als Kind.
Ja, nee, das war ja auch ganz witzig. Wir natürlich als der große FC Bayern, der Veranstalter Brandenburg, oder ich weiß nicht, wie der Verein damals hieß, der durfte sich einen Gegner aussuchen, gegen den er anfängt, und das war gegen uns. Und ich weiß noch, wir waren so verunsichert, wir haben das Spiel gegen die 2-1 verloren. Wir sind dann noch Dritter oder so geworden, weiß ich nicht mehr, aber wir waren am Anfang schon so, hatten wir wackelige Knie.
Glaube ich.
Auch so ein Erlebnis bleibt hängen, und man blickt wirklich auch bei sowas mit einem lachenden Auge zurück.
Ja klar, im Nachhinein kann man ja immer sagen, das war trotzdem irgendwie ein Ansporn für dich, dann zu zeigen, hey, auch wenn ihr uns nicht packt, wir wollen euch beweisen, dass wir die Besten sind so in der Art. Und im Nachhinein, jetzt bist du ja 34 und kannst da, wie du schon sagst, mit einem lachenden Auge zurückschauen.
Absolut, also wie gesagt, das schön war es nicht und gehört wahrscheinlich nicht zu 13-, 14-Jährigen, aber ja.
Ja klar, Vergangenheit, ne? Aber trotzdem ist es halt, ich bin gerade ein wenig geschockt, wenn ich ehrlich bin, weil sowas habe ich nicht erwartet bei 13-, 14-Jährigen.
Ja, ich glaube, das erwarten die wenigsten. Aber anscheinend ist der, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt nicht Hass sagen, aber die Abneigung gegenüber dem FC Bayern schon sehr stark verankert. Aber wie gesagt, das war uns als Knirpsen alles nicht bewusst. Da habe ich das erste Mal wirklich gemerkt, dass der FC Bayern nicht überall gern gesehen ist. Weil in München, außer bei den Löwen, merkt man das ja nicht.
Ja, klar, auf jeden Fall. Na gut, ja, die Löwen, ja, ja, ja. Oder jetzt, wie heißt der dritte Münchner Verein, wo vor ein paar Jahren gemeint hat, wir werden größer wie der FC Bayern, Türkgücü München?
Ja, der dritte Verein in München ist Spielvereinigung Unterhaching. Also aus meiner persönlichen Sicht.
Ja, klar.
Respekt an Türkgücü, was sie da zusammen gekauft haben. Aber zu behaupten, man ist dann Münchens zweite Kraft, die haben sich ja sogar vor den Löwen gesehen, ist ein bisschen Demut. Das habe ich in Buchbach gelernt. Das habe ich in Buchbach gelernt und damit fahren wir eigentlich ganz gut, immer demütig zu sein.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich meine, die Mannschaft, keine Ahnung, wie die überhaupt aufgestiegen ist in die Regionalliga und dann hast du ja nur noch in der Zeitung oder beim PFV gelesen, der wechselt dahin, der kommt, den haben sie gekauft und ich war da gesessen. Woher haben die das scheiß Geld? Es ist ein Regionalliga, ist ja leider Gottes immer noch Halbprofi-Niveau halt. Und woher haben die das Geld, solche Ex-Profis oder was weiß ich, Drittligaspieler zu holen? Und dann hast du gesehen, was passiert ist am Ende.
Ja, ohne jetzt zu wissen, woher die das Geld haben, beziehungsweise da näher eingehen zu wollen. Aber für mich ist halt wichtig, aus Vereinssicht einfach ein Konzept dahinter zu haben. So, Konzept heißt, dass zum Beispiel die finanzielle Grundlage nicht nur auf einen Mann gestützt ist, sondern dass es wirklich gesund auf mehrere Schultern verteilt ist. Und ich glaube, das war halt bei Türkgücü so nicht gegeben. Und ja, wenn dann ein Mann keinen Bock mehr hat, dann geht's halt dahin.
Richtig, und spielen die jetzt eigentlich bei euch in der Liga oder sind sie noch weiter abgestiegen? Ich habe die nämlich seit dem Abstieg nicht mehr verfolgt.
Die sind bei uns und die sind ja auch unter anderem ein Grund, weshalb wir eine 20er-Liga sind.
Ach stimmt, ja, eigentlich hieß es ja, die müssen werden komplett rausgeworfen und müssen von unten irgendwo starten und auf einmal haben sie es geschafft, wieder eine Regionalliga zu starten.
Ja.
Stimmt, da habe ich mir mit meinem Podcast-Kollegen übelst lang drüber diskutiert, was das schon wieder soll.
Ich weiß es nicht, also wie gesagt, ich möchte mich da auch nicht in diese fußballspezifische Politik einmischen. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben, ob das regelkonform ist, ich weiß es wirklich nicht, deswegen will ich dazu auch nichts sagen, weil ich da nur Halbwissen habe, aber Fakt ist, dass sie bei uns in der Liga sind, dass sie eine gute Mannschaft haben, dass sie eine gute Rolle spielen und dass es für uns in der Rückrunde gilt, sie zu schlagen.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, mit Kampf und Leidenschaft, da könnt ihr die auf jeden Fall schlagen. Also, hoffe ich.
Ich sag mal, das ist Grundvoraussetzung. Also, man hört ja die großen Trainer sprechen, man kann über die Taktik und alles super auf der Taktiktafel erklären und wir können technisch die Besten sein, aber es ist halt einfach so. Die Grundvoraussetzung im Fußball ist Leidenschaft in Form von Einsatz, Laufbereitschaft, Kampf. So, und dann kommt das spielerische Element oder was man halt dann als Trainer sich vorstellt, noch dazu, aber das ist die Basis einfach.
Ja klar, auf jeden Fall. Und bevor wir komplett weiter ausschweifen, aber das ist ja das Schöne an dem Podcast und mit dir kann man da echt gut drüber reden, über auch andere Sachen. Wir sind, glaube ich, jetzt schon zum dritten Mal seit Podcastbeginn auf andere Themen gekommen. aber du hast jetzt nach 10 Jahren den FC Bayern verlassen. Kannst du dich daran erinnern, wieso es nach der A-Jugend dann nicht mehr weiterging? Vielleicht in die zweite Mannschaft oder ein paar den Profis schnuppern oder hast du selber von dir aus gesagt, jetzt ist mal Zeit für was Neues? Oder ja, wieso kam nach 10 Jahren der Bruch zwischen dir und dem FC Bayern?
Ja, es war schon so, ich durfte ja, wie gesagt, ich bin mir heute erst bewusst, bei welchem Verein ich war und welche Wertschätzung ich zum Teil da auch genossen habe. Ich habe ja mit 16 mein erstes Länderspiel für Deutschland gemacht und bin dann daraufhin für die Trainingseinheiten zum Hermann Gerland zu den Amateuren hochgezogen worden. So, habe da auch bei den Profis teilweise mittrainieren dürfen, wenn die Nationalspieler unterwegs waren. Und ja, dann, ich meine, jugendlicher Leichtsinn, Dummheit, dass ich dann mit 18 gemeint habe, okay, ich muss jetzt so ungefähr ein bisschen einen anderen Weg einschlagen und muss jetzt schon irgendwo anders spielen und weiter oben spielen. Und ja, war definitiv die falsche Entscheidung, weil wenn der FC Bayern dich behalten möchte, dann bleibst du dort. Punkt, aus, Ende.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber du hast ja, wie du schon gesagt hast, dich dann dazu entschieden, ich sag mal, nach was Größerem zu streben und bist in deine ehemalige Heimat, also deine Geburtsheimat zurück, was ich gelesen habe, zum FK Zemun in die serbische erste Liga. Wie kam der Kontakt da zustande oder haben dich nicht schon länger beobachtet?
Ja, man muss ja sagen, ich hatte ja damals die Optionen, auch in Deutschland zu wechseln. Also ich war in Freiburg, habe ich mir das NLZ angeschaut. Ich war in Stuttgart, habe ich mir das NLZ angeschaut. Die Löwen wollten mich haben. Und ich hatte ein Angebot vom FC Groningen auch, also in Holland. Und ja, es ist aus diversen Gründen gescheitert, ohne da jetzt auch wirklich näher eingehen zu wollen. Es ist nicht dazu gekommen zu diesen diversen Wechseln und dann blieb mir halt nur noch der Gang in die Heimat. Und dann habe ich mir das überlegt, habe gesagt, okay, da spielst du wenigstens erste Liga und habe mich dann dazu entschlossen, weil es halt dann schon ja, relativ spät war.
Ja klar, auf jeden Fall. Und wie war dann erstmal zurück in die Heimat und wie war auch dann das Umfeld für dich, der fußballerische Niveau, weil wenn man doch beim FC Bayern spielt und die wahrscheinlich durchgehend in der Jugendbundesliga gespielt haben, wie war das denn für dich vom fußballerischen Niveau auch her?
Ja, es war schon ein bisschen ungewohnt alles für mich. Ich bin zwar immer im Urlaub in Serbien gewesen, aber dann dort zu leben, dann wirklich die Kultur auch so mitzubekommen, wie sie wirklich ist, auch wenn ich viel davon in mir trage, war dann schon ein Unterschied. Zum Sportlichen. Ja, ich bin glühender Roter Stern Belgrad-Fan. Also das ist der einzige Verein, für den ich den TSV Buchbach verlassen würde und zu Fuß dahin gehen würde. Für mich war im Kopf, boah, ich spiele gegen Roter Stern. Ich spiele gegen Roter Stern und also für mich war die Erfüllung aller Träume. Aber dass der Fußball jetzt nicht so wie, sag ich mal, in der damaligen Regionalliga Süd, was ja die dritte Liga war, oder geschweige denn in der Bundesliga ist, das ist meilenweit davon entfernt. Aber für mich waren es trotzdem Highlight-Spiele gegen meinen Herzensverein zu spielen.
Ja, glaube ich dir. Und dann sag doch mal, wie war das denn für dich im direkten Duell gegen deinen Herzensverein?
Ja, es gibt eine ganz lustige Anekdote. Ich bin ja, Roter Stern Belgrad ist ja 91 Champions-League-Sieger geworden. So, damals war ich 3, habe natürlich keinen blassen Schimmer davon. Also Erinnerungen, aber ich kann dir jedes Tor, jedes Ergebnis gegen jeden Gegner vom Weg bis zum Titel erzählen und sagen. Und für mich, ich bin groß geworden mit Siniša Mihajlović, mit Dejan Savicevic, mit Vladimir Jugovic und mit den ganzen Helden, die da um die Zeit gespielt haben. Und dann bin ich auf unser Stadion, also nicht auf unser, sondern auf das Stadion von Roter Stern Belgrad, Maracana in Belgrad, und bin halt dann, denn mein erster Schritt war auf dem Platz mit rechts, weil ich das immer mache mit dem rechten Fuß, und bin dann halt runter und hab den Rasen geküsst. Und dann haben meine Mitspieler mich angeschaut und so, ob ich noch ganz sauber bin, weil für die ist es ja, die spielen jedes Jahr dort. Und dann habe ich gesagt, Jungs, also für mich ist es heiliger als Santiago Bernabeu. Da haben die Helden meiner Kindheit oder meiner heute, der Gegenwart, sind ja noch immer Helden für mich, gespielt. Und somit war das dann, also das ist eine ganz witzige Anekdote, das war tatsächlich was Besonderes.
Ja, ja, glaube ich dir, und vor allem die Blicke deiner Mitspieler hätte ich auch gern gesehen, aber ich glaube, Ja, das ist erstmal im ersten Moment, die spielen ja wirklich zweimal im Jahr gegeneinander und dann auch jedes Jahr bei denen. Und du warst ja, für dich war das das allererste Mal, ja, du hast ja eigentlich noch nie auf serbischem Boden, glaube ich, im Verein Fußball gespielt, sondern es war für dich in diesem Jahr das erste Mal, wo du in der Heimat Fußball gespielt hast.
Genau, genau. Und dann, wie gesagt, man fiebert dem, also ich als wie gesagt, glühender Fan, fieber dem Spiel natürlich am meisten entgegen.
Auf jeden Fall, aber was ich gelesen habe, hast du leider nicht so viele Spiele in deiner Heimat gemacht für den Verein. Kannst du dich daran erinnern oder kannst du erzählen, warum es zu so wenig Einsatzzeit nur kam?
Na, da muss ich dich korrigieren. Die Statistik, ich glaube, auf Transfermarkt, die ist nicht korrekt. Also da war ich zwei Jahre war ich dort und habe eigentlich durchgehend alle Spiele gemacht, fast alle. Also das ist nicht korrekt eingetragen worden, weil ich das selber schon mal gesehen habe und da habe ich mich selber gewundert, aber es interessiert mich eigentlich relativ wenig, ist aber eine Fehlinformation.
Ja, okay, weil genau von da habe ich die Information. Auf der einen Seite hast du ein Spiel gemacht und auf einer anderen Seite, wo ich geschaut habe, waren es 15 Spiele in zwei Jahren.
Ja, genau, und das waren aber tatsächlich in zwei Jahren waren es dann, ja, wie gesagt, nahezu alle.
Okay, aber dann stimmt auch die Statistik nicht, dass du seit ab 1.1.2008 dann vereinslos warst, oder stimmt die auch?
Oder seit stimmt? Wann?
1.1.2008.
Nee, ich bin aus Serbien dann nach Dresden gewechselt.
Okay, weil laut Transfermarkt steht da, dass du im Januar dann vereinslos warst und erst im Sommer nach einem halben Jahr den Vertrag in Dresden dann bekommen hast.
Nee.
Okay, dann haben wir gleich die Überleitung. Warum hast du deine Heimat verlassen und bist zurück nach Deutschland in die dritte Liga damals noch?
Ja, ich muss dazu schon sagen, dass für mich war es ja natürlich wirklich eine große Umstellung in Serbien. Von der Kultur her, aber auch von hier in Deutschland groß geworden, wo alles wirklich pünktlich gezahlt wird. Nur um ein Thema zu nennen, und das war halt unten nicht so der Fall. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einfach zurück nach Deutschland und möchte, ich nenne es jetzt einfach mal so, ohne da jemanden beleidigen zu wollen, zivilisierten Fußball spielen. So, wenn ich, weil in Serbien sind Gehaltszahlungen ausgeblieben, man hat kein Gehalt gekriegt, dann nur zum Teil und so weiter und so fort. Und ich wollte einfach einen geregelten Ablauf und wollte, wenn ich nur Fußball spiele und vermeintlich Profi bin, dann möchte ich auch so, also leben und behandelt werden. So, und dann, bin ich über Miki Stevic damals, bin ich nach Dresden gewechselt.
Okay, also wollte dich dann Dresden speziell haben, weil sie dich wahrscheinlich dann von der Jugend her irgendwie noch gekannt haben, oder war das reiner Zufall, dass sie mal in Serbien gescoutet haben und dich dann entdeckt haben, oder dein Berater oder der Manager von Dresden?
Ja, tatsächlich ist es so abgelaufen, dass Miki Stevic damals für mich beratend tätig war und er kannte Ralf Minge damals, der damalige Sportdirektor. Und dann ist es so zustande gekommen. Also so laufen eigentlich die meisten Transfers, dass man da, dass der Verein seitens von einem Berater kontaktiert wird und dann schaut man halt, ob man sich einigt und wie man sich einigt.
Ja klar, auf jeden Fall. Und dann bist du nach Dresden gewechselt. Wie war das, die Umstellung wieder vom serbischen Fußball auf den deutschen Fußball und mal abgesehen vom Dialekt?
Es war natürlich dann wieder eine große Umstellung. In Serbien wird ein sehr, sehr technisch versierter Fußball gespielt, also mit wenig Körperkontakt, würde ich jetzt mal behaupten. Und die dritte Liga geht dann doch viel über zweite Bälle, lange Bälle, körperbetontes Spiel. Und das war natürlich eine Umstellung. Zumal ich, kann ich ja so auch sagen, mit Übergewicht nach Dresden gewechselt bin und da auch sofort an meiner Fitness arbeiten musste. Ich glaube, die erste Schlagzeile von mir in Dresden war Petrovic zu fett? Fragezeichen. und ja, das war schon eine Riesenumstellung. Aber ja.
Okay, also auf Deutsch, wie du schon sagst, vom technischen Fußball in der Holzer Liga. Also musstest
nein,
du.
Nein, das möchte ich nicht sagen. Das nicht. Es gibt in der dritten Liga unfassbar gute Fußballer, aber der Mix einfach ist ganz anders. Also da ist der Mix aus technischem und körperbetontem Fußball einfach ja, gesünder oder viel größer als in Serbien. In Serbien war es ja wirklich nur oder nahezu nur technisch angelegt.
Ja, klar, freilich. Ich will ja auch nicht sagen, dass die dritte Liga eine Holzliga ist, aber früher war das, glaube ich, eher so als heute, weil heutzutage hast du ja echt geile Vereine und geile Fußballer, sogar in der dritten Liga, wo es halt dann vielleicht vom Fußballerischen nicht für die höheren Ligen langt, aber du hast allein ja schon in der dritten Liga richtig geile Fußballer. Aber ich glaube, in dem Jahr, wo du gekommen bist, war das eher noch dieses, den Holzer Liga so in der Art.
Ja, es war tatsächlich so, dass, glaube ich, viele Vereine auch nicht wussten, wo sie stehen, weil es ja das erste Jahr der dritten Liga war. Also ich bin nach Dresden gewechselt und das war ja die Einführung der dritten Liga. Und war auf jeden Fall eine sehr harte Liga. Sehr hart zu spielen, aber mit unfassbar tollen Erinnerungen und unfassbar tollen Gegnern. Die Liga war Union Berlin, Fortuna Düsseldorf, wir Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, glaube ich auch. War Kickers Offenbach überragend dort zu spielen. Eintracht Braunschweig, ich war noch nie unter Druck, so unter Druck gestanden wie in Braunschweig, also als gegnerische Mannschaft. Und es waren wirklich tolle Gegner mit tollen Spielen und tollen Erinnerungen und Erlebnissen.
Ja, klar, kann ich mir echt gut vorstellen. Vor allem halt Dresden ist ja trotzdem auch eine traditionelle Stadt und ich finde die Stadt, da waren wir vor einem halben Jahr erst im Urlaub. Die Stadt an sich ist auch wunderschön und da konntest du ja dann super leben eigentlich, ne?
Na, Dresden ist, also kann ich nur jedem empfehlen, wirklich. Ich fieber heute noch mit Dynamo mit. Der Verein ist, wo die Fans ja dazugehören, ist einfach eine Sache für sich, glaube ich, deutschlandweit. Also da mache ich kein Geheimnis draus. Das ist, glaube ich, vom Umfeld her und so wie die Stadt für den Verein lebt, in Deutschland einmalig ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ja auch des Öfteren mal in der zweiten Liga zu Gast im Stadion. Und da waren die auch mal zu Gast bei uns, die Dresdner. Und alleine, wie sie die Südkurve bei uns komplett eingenommen haben, das habe ich noch nie erlebt beim Heimspiel. Also noch nie.
Ja, das gibt, wie gesagt, ich glaube, dieser Podcast könnte 4 Stunden gehen, wenn ich dir einige Anekdoten erzählen würde. Aber eine, die mich so, wo ich wirklich Gänsehaut hatte, das war, wir hatten Auswärtsspiele in Unterhaching und unsere Fans hatten Einreiseverbot. Heißt, Freunde von mir waren in Unterhaching, hatten mein Trikot an, die mussten es ausziehen und zum Auto wieder zurückbringen. Also da durfte keiner mit Dynamo, irgendwas von Dynamo, ins Stadion. Und wir wussten das natürlich und ja, in Unterhaching für Drittliga-Verhältnisse natürlich spielst da vor 3000 Leuten oder so und wir sind es gewohnt, was anderes war. Also ja, geh mal draus, machen uns warm. Mit dem Gedanken, ja, es sind keine Fans von uns da. So, und dann sind wir rausgegangen und laufen so die ersten 3 Minuten und auf einmal strömen, glaube ich, 3.000, 4.000 Dresdner auf der Gegengerade und Haupttribüne halt komplett in Schwarz angezogen und dann geht es halt los. Dynamo. Dynamo und jetzt habe ich Gänsehaut. Also das war schon auch was ganz Besonderes.
Glaube ich dir und vorne, wenn ihr davon ausgeht, eigentlich, okay, es kommen überhaupt keine Fans, dann sind halt nur ein paar Tausend von Haching da und auf einmal kommt ihr raus, macht euch warm und dreht euch um und ist gefühlt halbes Stadion ist in Schwarz und feuert euch an.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, Dynamo Dresden ist in Deutschland weit einmalig. Also denke ich
Oh.
mal.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also, da können sich einige Vereine auch eine Scheibe davon abschneiden. Alleine der Auswärtssupport. Ich sage ja, die Südkurve, wir haben zwar zwei Blöcke für Auswärtsfans, aber die komplette Südkurve war schwarz und gelb.
Ja, also das ist bei jedem Auswärtsspiel, egal wo das ist, waren unsere Fans, glaube ich, außer in Offenbach, wo die Fans auch noch ziemlich lautstark sind, Union Berlin und vielleicht Braunschweig. Ich glaube, ansonsten waren unsere Fans immer in der Überzahl und Lautstärke.
Auf jeden Fall, und so sieht man es halt auch live oder auch im Fernseher, dass die da immer den Verein supporten und für den Verein nehmen, egal in welcher Liga.
Absolut, absolut. Also da kann ich nichts hinzufügen, das ist einmalig.
Auf jeden Fall, aber du hast ja nur 30 Spiele absolviert in 2 Jahren. Bist du da mit dem Trainer dann zum Beispiel, um zu deiner Karriere wieder zurückzukommen, mit dem Trainer nicht zurechtgekommen oder hat er eher auf andere Sechser gesetzt? Wieso dann nur 30 Spiele in 2 Jahren?
Ja, das war so, da war Ruud Kayser Trainer, ein holländischer Trainer, der mich dann nach Dresden unbedingt holen wollte. Also nur, ich glaube, das war am Anfang ein Missverständnis. Er wollte mich als Zehner holen. Und ich fühle mich auf der 10 nicht so wohl wie auf der 6, zumal mir die Geschwindigkeit fehlt. und ich eigentlich das Spiel lieber vor mir habe als mit dem Rücken zum Tor. Und er hat mich dann als Zehner geholt, als Wunschspieler. Und es hat halt nicht so hingehauen, glaube ich, wie wir uns das beide vorgestellt haben. Und dann habe ich natürlich auch persönlich den einen oder anderen Fehler gemacht im ersten Jahr. Ich spreche jetzt nur vom ersten Jahr. Und bin dann halt so nicht auf die gewünschten Spiele gekommen, die ich wollte. Ich glaube, im ersten Jahr hatte ich nur 7 Spiele. Ja, das war eigentlich so ich würde es mal als Missverständnis definieren in der Position. Und ja, dass es da vielleicht auch das ein oder andere zwischenmenschliche Problem gab.
Ja klar, auf jeden Fall. Das ist natürlich halt auch nicht cool, wenn man dann, sag ich mal, als Stammspieler aus Serbien kommt, will man ja in Deutschland in der zweiten Heimat oder für dich wahrscheinlich mittlerweile auch die erste Heimat, endlich wieder zurück in Deutschland und dann das Missverständnis und kaum spielen, und das ist halt echt nicht gut.
Ja, ich meine, ich bin ja keiner, der sagt, die anderen sind schuld. Ich bin der Erste, der schuld ist, dass meine Karriere nicht so verlaufen ist, wie ich sie mir gewünscht habe. Also da so ehrlich muss jeder zu sich selber sein und nicht den Fehler bei den anderen suchen. Und wenn ich auf Dresden zurückblicke, mein erster Fehler war, dass ich da mit Übergewicht ankomme. Also das kannst du ja nicht sagen. Also jetzt aus meiner jetzigen Sicht würde ich mir selber sagen, bist du eigentlich völlig behindert. Ja, muss wirklich, ich komme zu einem neuen Verein, zu einem tollen Verein und komme da mit Übergewicht an. Also die ersten Fehler habe schon ich gemacht. Und wir hatten zumal einen tollen Trainer, der diese Position viel besser spielen konnte als ich. Das war Mike Kegel. Und mein Gedanke war eigentlich immer, dass er auf der 10 spielte und ich hinter ihm. Aber das hat sich dann so, der Trainer, also der Herr Rüd Kaiser, hat mich damals ausschließlich auf der 10 gesehen.
Ja klar, aber hätte es da nicht die Möglichkeit gegeben, vielleicht das System ein bisschen umzustellen, mit dir als 8, also jetzt heißt es ja nicht mehr Sechser, sondern die meisten Sechser spielen ja auf der 8er Position, dass man dich dann erwähnen, vorm Sechser stellt, aber noch hinterm Zehner, hätte er da nicht irgendwas machen können, dass er beide spielen könnt?
Ja, ich find's schön, wie du denkst, dass das so funktioniert, aber du weißt nicht, wie viele Egos so in einer Mannschaft sind. So, und dann hast du natürlich den einen oder anderen Mitspieler, der ein Standing hat in der Mannschaft oder in der Stadt sogar, wo sich der Trainer vielleicht auch einfach nicht traut, irgendetwas für dich umzustellen. Also da fließen schon viele, viele, viele Faktoren mit ein. Und natürlich hätte man das Spiel so auslegen können, dass ich spiele. Aber ich glaube, dann hätte der Trainer, der Trainer im zweiten Jahr hat sich das dann getraut, aber der im ersten hat sich das nicht so getraut, das System so umzustellen, dass ich spiele.
Ja klar, aber auf jeden Fall. Aber Fußball ist ja trotzdem, egal ob Amateur, Profi oder Halbprofi, ist ein Leistungssport. Und wenn man sich doch im Training beweist und zeigt, muss man doch auch auf Dauer die Chance in der ersten Formation bekommen. Also so denke ich.
Ja, so ist der gesunde Gedanke. Der gesunde Gedanke ist definitiv so. Aber ich glaube, dass viele Trainer, gerade im bezahlten, im wirklich hochbezahlten Fußball, auch viel taktisieren. Mir fällt da ein banales Beispiel ein, Niko Kovac zum Beispiel, der wahrscheinlich ein super Trainer ist, aber der hat irgendwann mal die ganze Mannschaft gegen sich gehabt, weil er den Müller nicht spielen lassen hat oder etc. etc. Und Spieler haben halt irgendwo doch eine Macht, ja, vielleicht gegen den Trainer ein bisschen zu schießen oder sonst was zu machen. Und somit, wie gesagt, dein Gedanke ist der gesunde Gedanke, aber leider funktioniert so nicht. Und ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unser Trainer damals in Dresden den einfachen Weg gewählt hat, um sich das Leben einfacher zu machen.
Ja klar, auf jeden Fall, aber dann ist es für mich in meinen Augen also nichts gegen jetzt deine Personalie damals in Dresden, aber dann ist es für mich vom Verein aus gesehen rausgeschmissenes Geld vom Gehalt her und so weiter, wenn sie dich holen und du dann trotzdem kaum spielst im ersten Jahr und du dich trotzdem voll bezahlen müssen.
Ja, absolut, wie gesagt, ich glaube, der Grundgedanke war halt, dass ich auf der 10 spiele und ich und der Mike Kegel uns darum diese Position duellieren, was ja auch im Endeffekt dann der Fall war. Ja, ich bin ja so ehrlich, dass ich sage, der Mike war ein viel besserer Zehner als ich und ich war aber, glaube ich, ein besserer Sechser als er. Also, summa summarum war das erste Jahr ein Missverständnis.
Ja, klar, auf jeden Fall. Und dann im zweiten Jahr hast du zwar 23 Spiele dann gemacht, wenn du sagst, im ersten Jahr nur 7, aber hast dich dann doch entschieden, nach 2 Jahren Dresden, erstmal, was ich gelesen habe, 1 Jahr Fußballpause zu machen. Warum hast du dich dazu entschieden?
Also ein Jahr, ich glaube, das war ein halbes Jahr. Ich bin dann ungefähr ein Dreivierteljahr, ist ja wurscht. Jedenfalls habe ich mich dazu entschlossen, weil, um es kurz zu fassen, und da möchte ich wirklich auch nicht auf die genauen Details eingehen, ich hatte, glaube ich, mit 23 dann aufgrund vieler, vieler Enttäuschungen so die Schnauze voll vom Fußball und vom bezahlten oder professionellen Fußball, dass ich damit einfach nichts mehr zu tun haben wollte. Ich habe, glaube ich, von 2010 bis 2012 kaum Fußball geschaut, weil ich dann gesehen habe, okay, die Jungs, die kicken alle in der Bundesliga, und in der Jugend war ich gefühlt ist die Wahrheit, 7 Jahre Kapitän von den Jungs. Und das schmerzt dann schon, aber es war bewusst gewählt, dass ich ein halbes Jahr nicht Fußball spiele. Also es war schon ganz bewusst.
Okay, und dann hat sich aber dann wieder im Fuß gejuckt nach, sag ich mal, einem halben, dreiviertel Jahr, und kam dann das Angebot aus Buchbach, oder bist du dann wieder zurück nach München während deiner Pause? Oder wie kam eigentlich dann der Kontakt zustande? Weil Buchbach hat ja, was ich gerade lese, in dem Jahr, wo du wiedergekommen bist, noch in der Bayernliga, also in der fünften Liga gespielt.
Ja, es war so, dass ich dann schon definitiv, ich wollte ja kicken. Also ich wollte ja nur nicht mehr professionell kicken, und das wollte ich nie wieder. Also ich hatte auch in den letzten Jahren öfters die Option, in die dritte Liga wieder zu gehen, also bewusst nicht getan. Und damals wollte ich einfach nur wieder Spaß haben. Und einer meiner besten Freunde, der Sandro Volz, war damals Torwart in Buchbach, und ich bin ja Münchner, ich bin ja in der Zwischenzeit wieder nach München gezogen. Und bin dann mal mit zum Training gefahren. Und ja, es hat dann eigentlich gepasst, weil mein Vater hat in der Landesliga oder Bezirksliga damals schon gegen Buchbach gespielt. Und ich war da mal dabei, und ja, so schließt sich irgendwo auch ein bisschen der Kreis. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, okay, ich schaue mir das mal an, ich unterschreibe mal hier und dann mal schauen, wie lange es geht.
Ja, und jetzt bist du Rekordspieler wahrscheinlich in Buchbach. Und in der Regionalliga hast du die meisten Spiele, was man so liest. Aber du hast dann in deiner ersten Saison dann gleich 10 Spiele gemacht noch für Buchbach und hast mit der Mannschaft den Aufstieg in die Regionalliga gefeiert. Und seitdem seid ihr ununterbrochen in der Regionalliga.
Richtig, ja.
Wie war das denn für dich? Also als ehemaliger Profi, der in Dresden war, erste Liga Serbien war, dann eben bei der Bayern-Jugend Bundesliga gespielt hat und auf einmal Bayernliga, so eigentlich tiefste Amateurliga.
Ja, wie gesagt, das Wichtigste, glaube ich, ist, wenn man, also für jeden, der es nicht schafft oder nicht seine Ziele erfüllt, das Wichtigste ist, dass man mit sich selbst, also dass man im Kopf dann rein ist und beschließt, ich gehe den anderen Weg. So, und ich habe das getan. Für mich war das dann auch so, fein möchte ich nicht sagen, weil natürlich wollte ich von Haus aus eigentlich Profi werden oder wirklich in die Bundesliga. Aber zu dem Zeitpunkt war es dann für mich so, okay, ich habe mich dazu entschlossen, dann spiele ich halt Bayernliga. Das war eigentlich so für mich eigentlich weniger ein Problem.
Okay, aber du bist doch dann wahrscheinlich die ersten Jahre noch komplett durchmarschiert, oder? Mit deiner Technik und deiner Erfahrung aus den ersten, zweiten und dritten Ligen.
Ja, es ist schon so, dass ich durchmarschiert, dafür bin ich zu langsam, dass ich da irgendwie viel stehen lasse. Aber ich glaube, heute noch merkt man einfach bei mir den Unterschied vielleicht zu jemand anderem, dass ich da einfach vielleicht technisch stärker bin, ein anderes Auge habe. Vielleicht auch ein bisschen spielintelligenter. Und ich glaube, das war halt schon immer mein großer Vorteil.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich denke, Bayernliga reicht ja allgemein. Wenn du das Auge hast und deine Bälle sauber verteilst, das reicht ja vollkommen. Egal in welcher Liga. Weil, ja, da muss man nicht das ultra geile Tempo haben.
Ja, vielleicht für die Bundesliga mal, aber darüber brauchen wir nicht reden, weil da war ich nie.
Ja, schon. Aber wenn ich mir manche Bundesliga-Spieler anschaue, wie langsam sie im Gegensatz zu anderen sind und trotzdem Bundesliga spielen, ja.
Ja, ich bin ja grundsätzlich, da komme ich ja wieder auf diese Jugend zurück, wie es bei uns in Deutschland läuft. Und da bin ich grundsätzlich kein Fan davon, dass man sagt, ein Spieler ist zu langsam, zu klein, etc., etc. Weil wir haben genügend Beispiele, die langsam, vermeintlich langsam sind, aber es trotzdem schaffen oder ja, vermeintlich klein sind. Da fällt mir Xavi und Iniesta fallen mir ein. Und da, man hört ja immer wieder, dass vor allem bei uns in Deutschland heißt es, du bist zu langsam und du bist zu klein. Und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, den wir hier wählen. Aber ja, wie gesagt, da benötigt es oder bedarf es einer längeren, größeren Analyse.
Ja, auf jeden Fall, aber da gebe ich dir vollkommen recht halt. Weil wie oft habe ich jetzt schon gehört von auch ehemaligen Jugendspielern, was ich trainiert habe, nee, du bist zu klein, nee, da fehlt technisch was, man sieht zwar was bei dir, aber es reicht einfach nicht. Oh ja, also so viel Talent teilweise, wo dann verschwendet wird, verstehe ich auch nicht.
Ja, wir in Deutschland haben ja die Kultur, Disziplin, bloß nicht irgendwie ausbüchsen oder sonst was. Ich sage ja, mein Vergleich für alle Zeit ist ja immer Ibrahimovic. Der hätte es ja in Deutschland nie geschafft. Der wäre in sämtlichen Leistungszentren wäre rausgehauen worden. Aber im Endeffekt ist es so einer wahrscheinlich, der uns vielleicht mal einen Titel, also eine Größe nach 2014 oder bis auf 2014, mal einen Titel wiederholt. Weil das einfach Ausnahmetalente sind und die aufgrund ihrer Persönlichkeit einfach bei uns hier in Deutschland nicht so gern gesehen werden und nicht geduldet werden.
Finde ich schade. Ja, klar, auf jeden Fall. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil wenn ich jetzt überlege, das sind alles so Gestriegelte, die hören auf jeden, die machen das, was gesagt wird. Und Ibra war halt schon immer, ich habe ja sein Buch durchgelesen, also 3-4 Mal, der war ja schon immer, egal, auch in der Jugend, der hat immer den Stress gesucht, der ist immer aufgefallen. Und wo ist er jetzt? Beim AC Mailand mit 42 Jahren, immer noch.
Ja, und das ist halt der Punkt, wo ich halt wirklich, der Ansatz bei uns in Deutschland müsste halt einfach sein, vielleicht brauche ich halt mal so einen, der nicht der Norm entspricht. Vielleicht brauche ich auch mal einen oder einen Spieler, der technisch super ist, aber nicht der schnellste ist. Ist es so ausschlaggebend? Weiß ich nicht. Und das muss man halt, natürlich sind das immer Einzelfälle, die man beurteilen muss. Aber man merkt es ja, bei uns ist jeder glatt. Ist jeder glatt. Wenn einer, sobald hier in Deutschland einer was gegen die Norm oder gegen Regeln macht, ist er sofort raus. Kevin Prince-Boateng war wahrscheinlich der beste Fußballer, gegen den ich jemals gespielt habe. Er hat wahrscheinlich auch viele Fehler gemacht. Aber es ist halt einfach Fakt, dass solche Spieler bei uns hier in Deutschland nicht gern gesehen werden. Und das finde ich schade, weil so einer kann dir vielleicht mal den einen oder anderen Titel holen.
Ja klar, auf jeden Fall, aber ich denke, das geht jetzt nicht in Deutschland nicht nur um den Sport, sondern allgemein, wer ein wenig ausartet oder anders ist, wird schief angeschaut. Bestes Beispiel, man hört es ja vielleicht in meiner Stimme, ich habe eine Gaumenspalte. Wenn es nach der Norm gehen würde, würde jeder sagen, hör auf mit dem Podcasten, weil man kann das nicht anhören. Aber ich mache es halt trotzdem, was mir Spaß macht halt. Und das ist das allgemeine Problem in Deutschland.
Finde ich auch. Also wie gesagt, da kann ich mich nur anschließen. Und ich kann das halt immer nur auf den Fußball beziehen, weil ich da Haufen Beispiele habe oder gesehen habe. Ja, es sind natürlich immer Einzelfälle, muss man ja auch sagen. Wenn einer sich so dermaßen daneben benimmt dann und nicht so gut ist, dass man den dulden muss, dann muss er natürlich raus. Aber ich sage immer, und da stehe ich auch dahinter, Zlatan Ibrahimovic wäre wahrscheinlich in Deutschland nie Profi geworden.
Mehr auch nicht.
Weil sie in sämtlichen Nachwuchsleistungszentren in der B-Jugend rausgeschmissen hätten, weil er vielleicht mal einen Lauf nicht gemacht hat oder, ja, keine Ahnung. Finde ich schade, ja.
Ja klar, schade, aber es ist leider das Problem der deutschen Nationalmannschaft und ja.
Ja, wie gesagt, ich finde, da ist der DFB eigentlich so ein Paradebeispiel, dass da wirklich alles, jeder ist allglatt. Ich bin aber doch auch ein Typ, ein bisschen der auf diese rauen Typen auch mal steht. Einer, der mal vielleicht was Kontroverses sagt, was nicht so gut ankommt, aber das sind für mich die interessanten Typen.
Ja klar, auf jeden Fall, aber die haben wir ja leider in Deutschland nicht. Und bevor wir komplett in die Fußballpolitik verschwinden, wieder zu dir, bevor wir dann die Fragerunde noch starten, weil du hast ja gemeint, du hast maximal bis 2:30 Zeit, das wäre jetzt noch eine halbe Stunde.
Ja.
Du bist ja dann nach Buchbach aufgestiegen, Regionalliga-Fußball. War da für dich dann zur Bayernliga ein großer Unterschied oder für euch als Mannschaft? Oder hast du eher gesagt, eher gleiches Niveau wie in der Bayernliga? Das wuppen wir schon.
Ich muss sagen, die Regionalliga hat sich unfassbar zum Positiven entwickelt in den letzten 11 Jahren. Und am Anfang war es eigentlich nur eine stärkere Bayernliga. Also da würde ich dich anlügen, wenn ich sagen würde, es war ein Brocken. War es nicht. Das war eine stärkere Bayernliga. Und sie ist aber wirklich mit der Zeit immer, immer stärker geworden. Und ja, also wirklich, es gab keinen Moment, wo ich gesagt habe, okay, sie bricht jetzt ein und wird dann wieder stärker, sondern sie konstant nach oben. Und das finde ich eigentlich auch ganz geil.
Ja, ja, klar, freilich, weil die Jugendlichen entwickeln sich ja immer weiter, auch die Vereine probieren sich immer weiter zu entwickeln mit der Jugend, egal ob jetzt Regionalliga, so wie ihr zum Beispiel in Buchbach oder jetzt, was weiß ich, im Ansbach, die probieren sich ja alle weiterzuentwickeln, um gegen diese, wie wir ziemlich am Anfang hatten, mit den Zweitvertretungen mithalten zu können.
Ja, es ist ja so, dass ich ja heute noch, das sage ich immer wieder, von meinen jüngeren Mitspielern lerne. Also wie viel, bei uns gab es das ja früher, also wir hatten ja zum Beispiel keine Black Roll. Das gab es ja vor 10 Jahren nicht. Oder vereinzelt, wenn überhaupt. Aber ich lerne ja heute noch von denen, wie professionell sie teilweise sind mit dem Ausradeln, mit Fitnessstudio, mit privaten Physios, privaten Athletiktrainern. Und da sind die Jungs halt einfach viel weiter als wir früher. Und deswegen wird es auch für uns Ältere immer anspruchsvoller und allgemein die Liga wird immer anspruchsvoller dadurch, weil die Jungs natürlich besser sind.
Ja klar, auf jeden Fall. Und was ich jetzt auch gerade gesehen habe, du hast in deiner ersten Regionalliga-Saison damit Buchbach deine meisten Tore in einer Saison geschossen. So jetzt, wenn man die Stationen so verfolgt.
12, oder?
12 Tore waren es ja in der ersten Regionalliga-Saison mit Buchbach.
Ja, ja. Ich glaube, ich hatte vor 2 Jahren 11 Tore zur Halbserie und dann kam Corona. Irgendwie sowas. Also in der Saison, die abgebrochen wurde, hatte ich glaube ich auch 10 oder 9 Tore zur Halbserie, zwischen das, 9 und 11, weiß ich nicht.
Das war die Saison 2021, ne? Ja. Da hattest du in 26 Einsätzen in der Regionalliga 10 Tore, 2 Vorlagen und im Ligapokal hast du nochmal 1 gemacht.
Genau, genau. Und die 10 Tore, ich glaube, da hätte ich in der Saison hätte ich es vielleicht geknackt. Aber ja, es geht mir nicht um Tore. Also ich habe schon den Anspruch, gerade wenn man als Sechser meine Statistik sieht, glaube ich, dann habe ich schon erziele ich schon relativ viele Tore. Aber es ist jetzt nichts etwas, womit ich mich unter Druck setze.
Ja klar, man kann ja die Statistik mal kurz aufrufen und du hast jetzt in 317 Spielen für Buchbach in der Regionalliga 85 Tore, 37 Vorlagen, dann in der Bayernliga in 39 Einsätzen 11 Tore. In der dritten Liga hast du 2 Tore bei Dresden gemacht, ja, und 10 in der Landesliga, also für die zweite Mannschaft.
Ja.
Und ja,
bei. Ja, wie gesagt, ja, ich glaube, summa summarum, als Sechser bin ich schon ziemlich torgefährlich, aber es ist jetzt nicht mein Augenmerk. Auch wenn ich jetzt in der Rückrunde da ein bisschen zulegen muss.
Ja klar, auf jeden Fall, aber als Sechser ist ja eher der Spielaufbau deine Aufgabe und nochmal vor der Kette den letzten Abräumer zu spielen und wie gesagt, den Spielaufbau, das ist deine Hauptaufgabe, glaube ich.
Ja, primär der Spielaufbau. Zum Abräumen haben wir andere, weil da sehe ich nicht meine Stärken. Ich spiele am liebsten mit 2 Sechsern und einer ist neben mir, der definitiv der defensive Part ist und ich kann mich halt dann immer so nicht ganz jugendfrei jetzt hinterfotzig nach vorne schleichen und dann aus der zweiten Reihe so meine Tore machen.
Ja klar, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir es ja deine Karriere in 60 Minuten mit, glaube ich, 10-mal abschweifen. Aber ja, erstmal danke dafür, deine Einblicke nochmal in deine Karriere zu bekommen.
Sehr gerne, sehr gerne. Bei mir ist halt einfach so, wenn ich über Fußball rede, ich hinterfrage ja nicht nur das, was auf dem Platz passiert, sondern meine Gedanken gehen ein bisschen weiter. Warum passiert das auf dem Platz? Welchen Einfluss hat es vielleicht von außerhalb oder was ist schief rund um den Platz, dass es auf dem Platz so ist? Also ich hinterfrage da sehr viel, deswegen schweife ich da manchmal auch ein bisschen aus.
Ja, nein, deswegen mache ich ja auch für mich persönlich den Podcast, weil das habe ich schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge gesagt, man sieht ja die Fußballer eigentlich, egal jetzt erste, zweite, dritte Regionalliga, nur auf dem Platz, aber so richtig mal mit denen sprechen, kann man ja eher nicht, weil meistens ist die Zeit nicht da, weil sie nach dem Spiel gleich irgendwelche Interviews geben müssen, Termine haben und das sieht man sie nur als Fußballer. Aber jetzt mal den Menschen hinter dem Fußballer kennenzulernen, deswegen finde ich den Podcast, was wir machen, so cool, weil dann lernen wir euch auch mal kennen, halt persönlich.
Ja, ja.
Und dann kann man auch mal abschweifen.
Absolut. Dann, das freut mich.
Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, starten wir in die Fragerunde, weil ich glaube, wenn deine Antworten da auch so lang sind, dann könnte es mit der 25 Minuten knapp werden, aber schauen wir mal.
Nee, da fasse ich mich kurz, versprochen.
Okay, ich habe Zeit bis 2:30. Es geht mehr darum, weil du gemeint hast, dass du um 2:30 weiter musst.
Nee, ich fasse mich kurz.
Okay, die erste Frage kommt von Michael Friedel. Wie trainierst du im Winter und wie oft trainiert ihr eigentlich in der Woche?
Also in der Woche trainieren wir viermal plus Wochenende Spiel. Also wir haben 5 Einheiten in der Woche. Und wie ich im Winter trainiere, sehr viel auf dem. Ich mag es nicht draußen zu laufen. Irgendwie taugt mir das nicht. Ich bin sehr viel im Fitnessstudio auf dem Laufband und im Winter spiele ich sehr viel Futsal.
Also bist du ein Fan von Futsal?
Ich schaue es mir nicht an, aber ich finde, dass man sich da sehr, sehr viel abschauen kann und dass man da eigentlich das Fußballspielen wirklich lernt.
Okay, weil ich bin noch von der Generation große, also 5x2 Meter Tore, gelber Filzball und auf geht's.
Ja, und ich bin halt eher der Fan von dem schweren Ball, kleiner Ball und ja, eigentlich,
Handballtore.
ja, genau, Handballtore, weil da kannst du nicht von überall schießen. Das ist dann eher so meins, wo man wirklich technisch hoch, ja, anspruchsvoll, sag ich mal, die Tore machen muss.
Ja, schon, aber zum Beispiel jetzt in der E1 und F1.
Ja, nein, da brauchen wir nicht reden. Da bin ich bei dir.
Also da meine ich, wir haben morgen unser eigenes großen Hallencup in Schwabach, weil wir kommen ja aus dem Schwabacher Raum. Und da haben wir definitiv gesagt, F-Jugend, E-Jugend und E2, große Tore.
Ja, das kann ich, also in der Jugend kann ich das verstehen. Wie gesagt, da bin ich ein Fan von viel Kontakten, so viel wie möglich am Ball zu sein und viele Tore zu erzielen, weil es einfach Erfolgserlebnisse sind. Aber ansonsten, wie gesagt, auf uns bezogen, jetzt Erwachsene, bin ich da eher beim Futsal.
Ja, okay, dann verstehe ich dich. In der Jugend ist es halt nicht so cool. Vor allem nicht als
Ja.
Trainer. Wenn die
Ja,
alleine
absolut.
vors Tor laufen und ihn nur reinschieben brauchen und dann ist es ein Handballtor und der Torwart braucht nur den Arm ausfahren.
Ja, nee, wie gesagt, in der Jugend verstehe ich das vollkommen. Da bin ich bei dir.
Ja, perfekt. Dann die nächste Frage ist von 23 Ster. Ich glaube, den kennst du, weil der will nämlich wissen, ob Bene Ort der beste Mitspieler ist, den du je hattest. Und ich weiß, welche Mitspieler du hattest.
Ob es der beste Mitspieler, also ich brauche den Jungen. Der Bene muss ja Leistung bringen in der Rückrunde. Deswegen sage ich ja, Bene Ward war der beste Mitspieler, den ich jemals hatte. Wenn ich ehrlich sein soll, da waren schon wirklich sehr, sehr viele Kracher dabei in meiner Karriere.
Ich nenne nur mal zwei Namen: Mats Hummels, Sandro Wagner.
Nuri Sahin, Mesut Özil, Jerome Boateng.
Stimmt.
Da sind schon einige dabei. Und jetzt gehe ich gar nicht auf die in Serbien ein, die ich kenne, mit denen ich zusammengespielt habe. Also,
wäre ich wahrscheinlich eh raus, weil in der serbischen Liga kenne ich mich nicht so aus.
ja, also sind viele auch gescheiterte Talente, aber rein vom Talent her waren da schon wirklich ein paar sensationelle Kicker dabei.
Ja klar, glaube ich. Dann die nächste Frage kommt vom C. Radic. Aber ich glaube, die
Ja.
Frage haben wir schon während des Gesprächs beantwortet. Aber er will wissen, ob du schon mal ein paar Trainingseinheiten bei FK Partizan Belgrad gemacht hast. Ich glaube eher nicht, oder?
Nee, 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 nee. Ja, das ist ein guter Freund von mir, der Partisan-Fan ist. Aber wir streiten jeden Tag bezüglich Partisan und Roter Stern. Deswegen, die Frage kannst du ignorieren.
Habe ich ja so jetzt in die, und den einzigen Kontakt, den ich zu Serbien hatte, war, dass ich meinem Fußballmanager mit Partizan gespielt habe, weil die mir ein Angebot gemacht haben.
Ja, bist auch beim falschen Verein gelandet, schau.
Ja, aber ich bin aus Dänemark geflogen und das war der einzige Verein, der mich haben wollte.
Ja, mei.
Gut, dann der Samba 10 möchte
Ja.
wissen, Doppel-6 mit wem?
Oh. Oh, das ist eine, ich sag's jetzt mal wieder, hinterfotzige Frage. Summit ist Mitspieler von mir. Und er spielt auch auf der 6. So. Ich würde mich ganz gerne enthalten, weil ich ja mehrere potenzielle Mitspieler auf der 6 habe. Und da möchte ich keine Stellung beziehen. Also
Ja,
da,
okay.
wenn ich jetzt für jemanden anderen was sage, dann ist Summit, da muss ich Summit die Tränen trocknen. Und wenn ich Summit sage, dann muss ich jemand anderen die Tränen trocknen. Somit enthalte ich mich da.
Ausnahmsweise, weil normalerweise gültet sowas nicht.
Ja, ich antworte auf jede Frage, die mir keine Probleme einhandelt.
Dann der Arjen Berischer möchte wissen, ob du Shisha rauchst.
Nein, nicht mehr. Also früher schon, aber jetzt nicht mehr.
Okay, jetzt wegen dem Alter oder warum rauchst du jetzt nicht mehr?
Ja, ich glaube, also auch wegen dem Alter würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat einfach an Reiz verloren. Also mich reizt es einfach nicht mehr.
Okay. Dann nach dem Spiel, aber da steht kein Name, ich glaube, das hat der Nils mir geschrieben, bist du eher der Biertyp nach einem geilen Heimspiel oder eher Wasser? Und warum?
Also erst trinke ich schon Wasser. Also wenn wir in die Kabine gehen, dann trinke ich schon Wasser. Und wenn wir dann bei uns im Vereinsheim sind, dann trinke ich ein Weißbier. Einfach, okay. Weil es mir schmeckt. Also okay. Weißbier schmeckt mir. Ich trinke das jetzt nicht keine 4 Stück, sondern 1. Und es schmeckt mir einfach.
Ja, okay. Ja, gegen 1 kann man ja nichts sagen, ne?
Eben.
Gut, dann haben wir erstmal die letzte Follower-Frage von dem Sticker. LeBron oder Jordan, wer ist der größere Rekord
Michael
für dich?
Michael Jordan.
Okay, warum?
Wer hat das gefragt?
Wiff.max.
Ah, okay, weiß ich. Das ist der Sohn von meiner ehemaligen Chefin. Und er ist LeBron-Fan, aber Michael Jordan ist der größte Sportler. Also nicht nur Basketballer, sondern der größte Sportler aller Zeiten.
Okay.
Aus meiner Sicht.
Also NBA, da kann mit NBA kannst du mich ehrlich gesagt jagen, weil ich schaue Fußball, Handball, das sind meine Sportarten.
Ja, und bei uns in Serbien ist ja eigentlich ist Basketball ja eigentlich die Sportart Nummer 1.
Okay.
Und deswegen sind wir so basketballaffin und Michael Jordan, also es gibt keinen größeren Sportler als ihn auf diesem, also gab es noch nie aus meiner Sicht und wird es auch nie geben, also nie kann man nicht sagen, aber bisher ist es der größte Sportler aller Zeiten für mich.
Ja, perfekt. Dann habe ich jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar, ihr seid ja, also Regionalliga ist ja Halbprofi. Arbeitest du eigentlich nebenbei oder machst du rein nur den Fußball?
Nee, ich bin bei der Stadt München angestellt. Als Online-Redakteur.
Okay. Und genau. Wie bist du dazu gekommen?
Ganz einfach, ich habe nach meiner aktiven, sag ich mal, aktiven, nach der Profikarriere nach Dresden habe ich mich entschlossen, eine Ausbildung zu machen, zum Versicherungskaufmann bei der Allianz. Und dann gab es eine Stelle bei der Stadt, die frei war, und dann habe ich mich darauf beworben und so hat das eine zum anderen geführt. Dann habe ich noch eine Umschulung gemacht und war dann bei der Stadt München.
Ja, perfekt. Und dann kannst du das wahrscheinlich auch zeitlich mit dem Beruf komplett und dem Training komplett vereinbaren, oder?
Ja, also ich hab Gleitzeit und ich habe da echt Glück gehabt, dass ich wirklich so einen tollen Arbeitgeber habe. Oder eine Arbeitgeberin bei Stadt München. Kann ich mich wirklich nur glücklich schätzen, dass ich das alles so unter einen Hut kriegen kann.
Ja, perfekt. Und ich finde ja auch, dass egal jetzt ob Profifußballer oder Leute, die mit Fußball Geld verdienen, trotzdem immer ein zweites Standbein brauchen, weil du weißt ja nie, wie schnell die Karriere vorbei ist.
Ja. Also ich würde es jedem empfehlen, aber ich verstehe auch, ich habe auch von 16 bis 27 nur Fußball gespielt. Ich verstehe auch, wenn man es nicht macht, aber empfehlenswert wäre es auf jeden Fall.
Ja klar, auf jeden Fall, weil ich habe von 15 bis, keine Ahnung, Mann, ich arbeite einfach seit meinem 15. Lebensjahr.
Ja, mein Gott, ist ja nichts Verwerfliches. Also der Fußballer, das ist ja nur ein Traum. Und wenn wir ehrlich sind, schaffen es 0,125%.
Ja, klar, ich weiß. Ich sag ja, bestes Beispiel, ein paar Jugendspieler von mir, eigentlich das Talent hätten sie gehabt und den Willen, aber wurden nicht genommen, weil irgendwas zum Aussetzen war.
Ja, und somit ist es halt, hängen viele Faktoren davon ab, aber wichtigste ist, dass wir gesund sind.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Eine Floskel zum Schluss.
Ja, dann perfekt, das ist der perfekte Abschluss und wie es bei uns natürlich Tradition ist, hat unser Gast die letzten Worte vom Podcast.
Oh, ja, also zunächst, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das in der Form das erste Mal gemacht, war sehr witzig, warst gut informiert. Und ja, wünsche dir und deinem Podcast auf jeden Fall noch viel Erfolg. Und vielleicht sieht man sich ja mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Football KO, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.